Psalm 23 ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Worte, einer der bekanntesten Abschnitte in der ganzen Bibel. Das ist vielleicht der Psalm oder einer der wenigen Psalmen, überhaupt Bibelworte, die du auch in weltlichen Filmen immer wieder einmal siehst. Wer hat schon mal einen amerikanischen oder auch einen deutschen Film gesehen, wo bei einer Beerdigung Psalm 23 vorgelesen wird? Das ist so die Assoziation, die leider viele Leute haben mit Psalm 23, der Begräbnispsalm. Und das ist es nicht. Psalm 23 hat nichts zu tun mit Begräbnis, mit Beerdigung. Psalm 23 ist ein Psalm mitten im Diesseits. Nicht fürs Jenseits, sondern mitten im Diesseits. Psalm 23 ist ein Wort von David, das er geschrieben hat, sicher in einer schwierigen Situation, aber nicht mit einer Todessehnsucht, nicht mit einer Sehnsucht nach dem Jenseits. Er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Im Jenseits wirst du keine Feinde mehr haben. Im Jenseits wirst du keine Feinde mehr haben. Und deswegen bezieht sich dieser Psalm nicht aufs Jenseits, er vertröstet dich nicht aufs Jenseits, sondern er möchte dich jetzt in ein siegreiches Leben hineinführen. Psalm 23 ist sehr speziell, ist ein sehr besonderer Psalm. Er ist auch ein prophetischer Psalm. Viele der Psalmen sind prophetisch oder enthalten prophetische Elemente, weisen auf etwas hin, was Christus später erlebt hat oder was für die Gemeinde gilt, zum Beispiel. Psalm 23 und 22 und 24, also der Psalm davor und der Psalm danach, bilden eine Einheit, wenn man so will. Psalm 22, wenn du dort aufschlägst, wir können das einmal kurz machen, ich möchte euch ein, zwei Verse vorlesen, damit ihr das versteht und nachvollziehen könnt. Psalm 22 ist, wenn du einen größeren prophetischen Zusammenhang suchst, der Psalm, der von der Kreuzigung, vom Leiden Jesu spricht. Und das siehst du schon eigentlich im ersten Vers, wo es losgeht, das ist Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Das ist ein Wort, das Jesus buchstäblich so zitiert am Kreuz. Und während diesem Psalm 22 findest du noch viele Stellen, viele Verse, wo es genau um diesen Zusammenhang geht, das Leiden Jesu Christi am Kreuz. Und das Leiden Jesu Christi am Kreuz musste sein. Und es wurde nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament vorausgesagt, angekündigt, sodass es geglaubt werden konnte, sodass es in Existenz kommen konnte in der sichtbaren Welt. Aber preis dem Herrn, nach der Kreuzigung, nach der Grablegung und Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi beginnt ein neues Zeitalter. Ist uns das bewusst? Ein neues Zeitalter im Heilsplan Gottes hat begonnen, nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi. Nämlich das Zeitalter der Gemeinde, das Zeitalter des Heiligen Geistes und das Zeitalter der Gnade oder auch des Glaubens, wenn man so will. Und in diesem Zeitalter leben wir immer noch. Und Psalm 23 steht in diesem prophetischen Ablauf für dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Deswegen ist Psalm 23 von solcher Bedeutung. Er spiegelt oder beschreibt das Zeitalter und die Dinge, die in diesem Zeitalter für die Gläubigen da sind. Psalm 24 wiederum geht einen Schritt weiter und beschreibt eigentlich Dinge des zukünftigen Zeitalters. Wenn du im Psalm 24 liest, ab Vers 7, hier heißt es, erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Hier wird auf etwas verwiesen, das uns bevorsteht. Halleluja. Wir werden das erfahren, wir werden das erleben. Das wird kommen, dass wir den Herrn der Herrlichkeit sehen. Aber jetzt ist es noch nicht so. Jetzt müssen wir uns in Anführungszeichen mit Psalm 23 begnügen. Ich sage bewusst in Anführungszeichen, denn Psalm 23 enthält das volle Programm, das wir brauchen, um in dieser Zeit, in diesem Zeitabschnitt gut leben zu können. Gottesfürchtig, gottselig leben zu können. Halleluja. Möchtest du gottselig leben? preist dem Herrn. Ich habe letzte Woche, weil ich gerade beim Begriff selig bin, mir einfach ein Herz gefasst und meine Bibel griechisch Mailinglist, also bei der ich Mitglied bin, angefragt, wie sie das Wort Makarios übersetzen würden. Makarios, dieses Wort, das wir in letzter Zeit ab und zu mal erwähnt haben, das eigentlich in vielen Bibeln mit entweder glückselig oder selig oder gesegnet übersetzt wird. Und da kommen dann einige Antworten und jeder gibt so seine Meinung ab. Wisst ihr was? Am Schluss bin ich zu dem Ende gekommen, dass ich das Wort mit glückselig übersetzen werde. Einfach diese alte, traditionelle, überlieferte Übersetzung glückselig. Ich glaube, es gibt kein Wort, das besser beschreibt, was Makarios bedeutet. Glückselig. Halleluja. Möchtest du ein glückseliges Leben führen, schon in dieser Welt? Ich glaube, das Problem, das manche Leute mit diesem Wort glückselig haben, ist, dass es zu sehr aufs Jenseits verweist scheinbar. Dass es zu sehr aufs Jenseits gemünzt ist. Obwohl es das gar nicht tut. Wenn du die Bibel liest, wenn du das Neue Testament liest, viele der Stellen, wo das Wort Makarios vorkommt, verweisen auf die Zeit, in der wir jetzt leben. Und deswegen wurde Psalm 23 geschrieben. Wer hat schon vermisst, dass ich schon lange kein Zitat mehr an den Anfang meiner Predigt gestellt habe? Okay, gut, dann höre heute ein sehr, sehr schönes Zitat zu Psalm 23. Alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir dieses Wort der Bibel gab. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und jetzt fragst du dich, von welchem Frommen dieses Wort, dieses Zitat wohl stammt. Ich muss dich enttäuschen, es stammt von keinem Geringeren als Immanuel Kant, deutscher Philosoph 1724 bis 1804. Und für die von euch, die Kant nicht kennen, denen dieser Name nicht geläufig ist, er war einer der größten und bekanntesten deutschen Philosophen überhaupt. Seine Schriften haben Wirkung bis ins 21. Jahrhundert hinein in der Philosophie. Und er hat gesagt, alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir dieses Wort der Bibel gab. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und man wünschte fast, wäre er doch bei diesem Wort geblieben. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob seine Philosophie ansonsten besonders biblisch oder christlich war. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hat er dieses Zitat hier gesagt. Das ist auch der Vers, den wir heute anschauen werden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23, Vers 1. Psalm 23 hat 6 Verse. Ich möchte euch jetzt schon empfehlen, lernt diesen Psalm auswendig. Das braucht nicht besonders viel, das geht runter wie Butter. Lasst ihn uns doch gleich einmal zusammen aufsagen. Ich möchte das mit euch einüben die nächsten Sonntage. Dass wir am Schluss jeder von uns Psalm 23 auswendig kennen. Also sprecht mir einfach nach. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, er weidet mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Im Angesicht meiner Feinde. Nur Güte und Gnade. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Halleluja. Der Psalm eignet sich auch besonders gut als persönliches Bekenntnis. Warum? Weil David es tatsächlich in der Ich-Form geschrieben hat. Der Herr ist mein Hirte. Also, lass uns beginnen mit dieser Formulierung, der Herr ist mein Hirte. Im Hebräisch lautet sie Yahweh Ra. Nun, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Regina könnte es wahrscheinlich besser sagen. Yahweh Ra, das ist auch einer der Bundesnamen Gottes, unter denen man sagt, dass Gott sich seinem Volk Israel offenbart hat. Yahweh Ra, der Herr mein Hirte oder der Herr unser Hirte. Und wenn du dieses kurze Wort wörtlich übersetzt, dann heißt es so viel wie, der lebende oder der lebendige Gott ist, der mich hütet oder weidet. Denn Ra ist kein Substantiv, sondern ein Verb. Also eine Tätigkeit. Es beschreibt das, was ein Hirte tut. Was tut ein Hirte? Er weidet seine Schafe. Er weidet seine Lämmer. Er hütet seine Lämmer. Und das Wort Jahwe, der Name Jahwe, bedeutet so viel wie der Lebende oder der lebendige Gott. Der lebendige Gott ist es, der mich hütet. Das ist von Bedeutung. Denn wir haben keinen toten Gott. Amen. Halleluja. Wir haben keinen schlafenden Gott. Wir haben keinen gelangweilten Gott. Sondern wir haben einen Gott, der sich für uns interessiert. Wir haben einen Gott, der lebendig ist, der in seiner Funktion und Tätigkeit als Hirte lebendig ist. Warum ist der Herr ein guter Hirte? Weil er lebt. Weil er der Gott ist, der lebt. Halleluja. Religion ist tot, aber Gott lebt. Preis dem Herrn. Bist du der Meinung, dass Gott lebt heute Morgen? Das ist Grund, sich zu freuen. Denn nur weil Gott lebt, kann er ein guter Hirte für uns sein. Was hättest du von einem Hirten, der nicht mehr lebt? Siehst du, manche Leute vertrauen ihre Seelen und ihr Seelenheil und ihre Zukunft Dingen oder Personen an, die nicht mehr leben. Oder die nicht Leben in sich selbst haben und deswegen auch nicht in der Lage sind, dich zu weiden. Warum möchtest du dich jemandem anvertrauen, der nicht in der Lage ist, sich selbst zu hüten, sich selbst zu weiden, selbst in den Segen Gottes hineinzukommen? Nun, Gott ist der Gesegnete. Und wenn wir von ihm gesegnet werden und von ihm gehütet werden, dann können wir sicher sein, uns wird nichts mangeln. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich möchte mit euch ein paar Stellen anschauen, zuerst, wo dieses Wort für hüten, das hebräische Verb ra, erscheint. Es ist sehr interessant, es sind manche Stellen, die von einiger Bedeutung sind. Und so auch gleich die allererste Stelle, wo das hebräische Verb ra'a erscheint im Alten Testament, ist 1. Mose 4, Vers 2. 1. Mose 4, Vers 2. Der Beruf des Hirten ist kein normaler Beruf, sondern es ist im besten Sinne und im besten Falle eine Berufung. Kürzlich habe ich ein Buch gelesen von einem amerikanischen Pastor, der schon einige Jahre verstorben ist, und er erwähnt die Tatsache, die ich bis dahin auch nicht gewusst habe oder vielleicht mal am Rand gehört habe, nämlich, dass der Beruf des Hirten in Ägypten verrufen war. Ägypten hielt nichts von Hirten. Das war ein niedriger Berufsstand. In Israel war es ein bisschen anders. In Israel lebte von seinen Herden, sie lebten von ihren Tieren. Und dort hatte der Beruf des Hirten eine schöne, eine gottgegebene Symbolik. Aber in Ägypten, oder anders gesagt in der Welt, gilt ein Hirte nichts, der sich da mit den Schafen rumplagt. Aber in Gottes Augen, das möchte ich dir sagen, ist der Beruf des Hirten ein wertgeschätzter Beruf. Und die Tätigkeit des Hütens und des Leitens einer Herde ist von Gott wertgeschätzt. Natürlich, ihr versteht schon, ich meine das auch im übertragenen Sinn. Gott sucht Hirten. Gott sucht Menschen, die sich berufen lassen, Hirten zu werden. Manchmal hört man so, ja, der und der hat kein Hirtenherz. Er ist ein schlechter Pastor, weil er kein Hirtenherz hat. Ich kann dir eins sagen. Wenn du nicht von Gott berufen bist, dann nützt dir alle natürliche Veranlagung und alles Hirtenherz, das du vielleicht vom Natürlichen her haben magst, nützt dir nicht das Geringste. Und im Laufe der Jahre, wo du die Herde Gottes hütest, wird dir dein Hirtenherz vergehen, wenn du es nicht von Gott hast. Hallo? Bitte denk nichts anderes, glaub nichts anderes, glaub nicht, dass Hirten vom Himmel fallen, glaub nicht, dass Hirten als Hirten geboren werden, Hirten müssen berufen werden. Hirten müssen berufen werden und Hirtenherzen müssen erneuert werden, von Zeit zu Zeit, mit der Liebe Gottes. Er ist der Hirte. Ein Grund, warum ich euch diese Botschaften bringe und diese Serie beginne, ist, dass ich selbst ganz neu den Herrn als meinen Hirten kennenlerne. Der Herr ist mein Hirte. Weißt du, die Not eines Pastors, in der ein Pastor manchmal ist, von Zeit zu Zeit, ist die, dass er rein menschlich, rein natürlich um sich blickt und sich fragt, wer ist eigentlich mein Hirte? Und dann kommen diese Leute, die sagen, ja, du musst dir halt auch einen Pastor suchen. Es gibt ja so Pastoren für Pastoren. Ja, die gibt es. Und ja, wir haben solche Leute. Aber weißt du, wie oft wir diese Leute sehen? Wir sehen sie nicht sehr häufig. Wie sehr können solche Leute in ein Leben hineinsprechen, wo wir doch so beschäftigt sind mit unseren Alltagsdingen? Die Position eines Pastors in dieser Hinsicht ist eine völlig andere als die der Schafe. Wer ist der Hirte des Pastors? Hast du dich das auch schon gefragt? Zu wem schaut eigentlich der Pastor auf? Ich habe Leute, zu denen ich aufschaue. Manche von ihnen treffe ich öfters, manche weniger oft. Aber ich habe vor allem einen, zu dem ich aufschaue. Und das ist der Herr, mein Hirte. Halleluja! Und wenn der Herr nicht mein Hirte wäre, könnte ich nicht euer Hirte sein. Der Herr ist mein Hirte. Die erste Stelle, wo dieses Verb Ra vorkommt, ist wie gesagt 1. Mose 4, Vers 2. Und hier heißt es, und sie, das ist Eva, gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Warum wird das erwähnt? Nun, ihr kennt alle die Geschichte von Kain und Abel. Ihr wisst, was aus diesem ersten Bruderpaar wurde. Ihr wisst, dass Kain den Abel erschlug. Und das hatte etwas mit ihren Tätigkeiten zu tun. Es hatte etwas damit zu tun, wie sie das Leben sahen. Es hatte etwas dazu zu tun, wie sie Gott sahen. Es hatte etwas damit zu tun, was sie Gott brachten. Das Problem war nicht ihr Beruf. Wir müssen jetzt nicht denken, oh, Ackerbauer ist ein schlechter Beruf. Das steht hier für eine bestimmte Symbolik. Abel war der Schafhirte und er brachte Gott von der Frucht seiner Herde dar. Er brachte ihm Lämmer dar, er brachte ihm ein Schaf dar. Kain aber, heißt es, brachte von der Frucht seiner Arbeit dem Herrn dar. Von der Frucht des Erdbodens, von der Frucht des Ackers. Nun, was ist der Unterschied? Ackerbau ist etwas, das mit sehr viel Anstrengung verbunden ist, das mit sehr viel Handarbeit, mit eigenem Werk verbunden ist. Und die Symbolik ist die, bringst du Gott deine eigenen Werke oder bringst du ihm wie Abel etwas, das er dir selbst geschenkt hat? Abel, der Schafhirte, ist ein Bild für jemanden, der sich von Gott beschenken lässt. Hast du schon jemals ein Schaf zur Welt gebracht? Nein. Letzte Woche ist mir so bewusst geworden, als ich meinen Sohn Jasper anschaute. Ich weiß nicht genau, wie mir dieser Gedankengang kam, aber manchmal fragt man sich ja so, was habe ich eigentlich zustande gebracht im Leben? Und auf einmal wurde mir klar, ich habe zwei gesunde Söhne auf diese Welt gestellt. Diese beiden Söhne gehören zu dem Bereich meines Lebens, wo ich nichts dazugegeben habe, außer ein bisschen Spaß und meinen Samen. Hallo? Ich habe nichts mehr dazugegeben als ein bisschen Spaß und meinen Samen. Und daraus entstanden zwei junge Männer, Söhne, gesund, munter, aufrecht. Alles ist dran. Der Herr hat es getan. Siehst du, das ist nicht etwas, das ich selber bewirkt habe. Das ist nicht etwas, das ich mir selber ausgerungen habe, sondern Gott hat es gesetzt. Und so ist es auch mit den Schafen, die Abel dem Herrn darbrachte. Gott hatte ihn bereits damit gesegnet. Und die Botschaft dabei ist, bring Gott das zurück, womit er dich gesegnet hat. Bring ihm nicht deine eigenen Werke, sondern bring ihm etwas von dem Samen, den er dir gegeben hat. Bring ihm etwas von der Frucht, die aus diesem Samen entstanden ist. Sprich, etwas, das du durchs Wort Gottes empfangen hast in seinem Leben. Und je mehr wir in der Gnade leben, das ist auch eine Botschaft, die im Psalm 23 vorkommt, je mehr wir in der Gnade leben und nicht mehr aus eigener Kraft und aus eigenen Werken, werden wir verstehen, ah, das ist es, was Gott eigentlich von mir möchte. Er möchte nicht, dass ich ein perfekter Mensch werde, in eigener Regie, aus eigener Kraft, im eigenen Namen, sondern er möchte, dass ich ein Empfänger seines Wortes bin, seinen Samen, das Wort Gottes, in mir und durch mich wirken lasse und ihm dann wieder das bringe oder von dem bringe, das durch diesen Samen entstanden ist. Und seht ihr, dann hört alle Gesetzlichkeit auf. dann hört alles eigene Werkeln auf, dann hört alles Fingerzeigen auf. Halleluja. Wer bist du, dass du eines anderen Hausknecht richtest? Erinnert ihr euch noch an diese Botschaft? Abel war auch ein Vorbild auf Christus hin. Im Hebräerbrief lesen wir, dass das Blut Abels noch immer zu Gott ruft. Warum? Weil er ein Bild, ein Sinnbild für den viel später kommenden Christus war. Lass uns eine nächste Stelle anschauen, 1. Mose 48, Vers 15. Und er, die Rede ist hier von Jakob, dem Patriarchen, segnete Josef, seinen Sohn, und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Höre die Worte des Patriarchen Jakob, der auf seinem Sterbebett seine Familie, seine Söhne versammelte, um sie zu segnen. Das ist übrigens das Bild eines Gesegneten, wie der Gesegnete stirbt. Wenn du ein Bild dafür haben möchtest, wie ein gesegneter Mensch stirbt, in Jakob hast du ein solches Bild. Er stirbt nicht irgendwann zufällig an einem Unfall, an einer Krankheit oder sonst irgendwas, sondern er weiß, meine Stunde ist gekommen. Er weiß, jetzt schlägt dann meine Stunde. Und diesen Moment will ich teilen mit meiner ganzen Familie und will sie Anteil haben lassen und sie auf den Weg bringen des Segens, den ich selbst erlebt habe. Das ist auch mein Wunsch für mich und den Ausgang meines Lebens, dass ich meine Familie, meine Söhne, meine Kindeskinder zusammentrommeln kann, mich aufstützen kann in meinem Bett und jeden Einzelnen segnen kann. Lass nicht ab von diesem Glauben und von dieser Hoffnung, denn das ist Gottes Wille für jeden Menschen. Er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben und auch ich selbst in Klammern, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Das ist das Zeugnis von Jakob. Er kann sagen, seit ich bin, alle Tage meines Lebens, hat Gott selbst mich geweidet. Er ist zu dieser Erkenntnis gekommen. Und wisst ihr, es sah nicht immer so aus. Du findest Situationen im Leben von Jakob, wo er am Verzweifeln war. Du findest die Situation, wo Josef ihm geraubt worden war. Durch seine Brüder, durch den Verrat, durch diese Lüge. Und wo es heißt von Jakob, er wollte sich nicht trösten lassen. Wo er also in Trauer war, wo er die größte Frustration, die größte Enttäuschung, die bitterste Niederlage seines Lebens hatte. Aber jetzt, all die Jahre später, kann er sagen, rückblickend auch über diese Zeiten, Gott hat mich geweidet, alle Tage meines Lebens. Und es ist mein Wunsch und es ist der Wunsch Gottes, dass auch du dies sagen kannst. Gott hat mich geweidet, seit ich bin, alle Tage meines Lebens. Schau einmal zurück. Wenn du schon in der Vergangenheit schwelgen willst, dann schau zurück auf die Situation, wo du Gott als deinen Hirten erlebt hast. Wo du sagen kannst, da hat Gott mich geweidet, da hat Gott mich geweidet und da habe ich doch Gott als meinen Hirten erlebt. Dann verblassen nämlich die Situationen dazwischen, wo du scheinbar zu kurz gekommen bist, wo du scheinbar Mangel hattest, wo scheinbar der Herr, dein Hirte, nicht so nah war, wie du ihn dir gewünscht hättest. Wie komm noch dazu? Was mache ich in Situationen, wo der Hirte scheinbar nicht da ist? 1. Samuel 17, die Verse 34 bis 35. David, eine wichtige biblische Figur, eine wichtige biblische Gestalt, war ein Hirte. Hat angefangen als Hirte. Warum war er ein so guter König? Jetzt mal abgesehen von seinem Problem da mit Bathseba, den Dingen, die daraus entstanden sind, aber er war ein guter König. Er wird als das Paradebeispiel eines guten Königs gehandelt, noch Jahrhunderte später, durch die Geschichte Israels. Vielleicht, weil er bestimmte Dinge gelernt hat als Hirte, bei den Schafen, weil er dort die Nähe Gottes schon gesucht hat, weil er nicht erst angefangen hat, Gott zu suchen, als er ein großes Volk zu regieren hatte. Siehst du, das ist das Problem von manchen Menschen. Sie glauben an Gott, sie möchten gesegnet werden, sie möchten mehr haben als das, was sie im Moment haben. Und sie denken, wenn ich das dann habe, dann werde ich Gott suchen. dann werde ich Gott suchen. Ja, dann muss ich Gott suchen, weil dann wird mir dann bewusst sein, ohne Gott kann ich das nicht tun, wozu er mich berufen hat. Ich kann dir eins sagen, wenn du nicht bereit bist, in dem Kleinen, wo du jetzt stehst, Gott zu kennen und Gott zu erleben als deinen Hirten und wie er dich verändert, so dass du in die Dinge hineinwachsen kannst, langsam, Schritt für Schritt, aber stetig, die Gott für dich hat, dann wirst du nicht dort ankommen. Und es lohnt sich so sehr. Es lohnt sich so sehr, Gott im Kleinen kennenzulernen. Das ist eine der Botschaften vom Psalm 23. Lerne Gott kennen da, wo du bist. Erlebe ihn als deinen Hirten, jetzt, wo du ein kleines Schaf bist. Und nicht erst dann, wenn du ein großer Pastor bist und vor einer Menge von Leuten stehst und ihnen als Hirte dienen sollst und dann auf einmal nicht weißt, wie es geht, weil du selber nie den Hirten erlebt hast. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Hier sehen wir etwas von der Qualität Davids. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. David erschlug Löwen und er erschlug Bären. Stell dir das vor, stell dir vor, dieser kleine Hirtenjunge, der einen heiligen Zorn in sich aufwallen spürte, sobald ein Löwe, ein Bär, nahe an seine Herde herankam, um eins zu reißen. Was heißt es hier? Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Also wenn er von sich aus floh, dann hat er ihn nicht umgebracht. Was für ein Bild. Das ist das Bild eines guten Hirten, der bereit ist, sein eigenes Leben zu lassen. Denke ich, ja, der David, da hätte David können machen. Da ist ja der, der nachher den Goliath erschlagen hat, beziehungsweise mit der Steinschleuder. Der David, der konnte das. Aber ich, wer bin ich, dass ich mit dem Löwen oder mit dem Bären kämpfen könnte? Geschweige denn mit einem Goliath. Du kannst. Es ist eine Entscheidung. Es ist nämlich die Entscheidung, vor den Problemen, vor den Schwierigkeiten, vor den Angriffen nicht einfach wegzulaufen. Was ist der Unterschied zwischen David und anderen Hirten? Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach. Ich lief nicht davon, ich ließ nicht den Löwen mit dem Schaf im Maul weglaufen, sondern ich lief ihm hinterher, ich lief ihm nach, ich lief nicht weg. Stelle dich den Herausforderungen. Stelle dich den Problemen. Sag nicht, oh, der Herr ist mein Hirte. Und ich glaube, die Zeit hier auf dieser Weide ist zu Ende. Der Herr wird mir eine grünere Weide zeigen. So werden wir dann bei Vers 2 noch kommen. Was ist eine grüne Weide? Was ist eine grüne Aue? Manche Schafe sind so verwöhnt mit scheinbar grünen Auen, dass sie das immer noch grünere suchen. Aber weißt du, grün ist grün. Ich habe gestern seit langem mal wieder meinen Rasen gemäht. Ich habe mir einen Rasenmäher gekauft, auf Geheiß meiner Frau, muss ich ehrlicherweise sagen. Sie hat gesagt, während ich weg bin, ich möchte, dass du einen Rasenmäher kaufst und den Rasen mähst. Habe ich gemacht, zumindest einen Teil von dem Rasen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist dabei? Gras ist grün. Aber es ist nicht grüner als grün. Gras ist nicht so grün, dass es kitschig ist. Aber lass uns das nächstes Mal machen. Okay. Jetzt komme ich hier vom Weg ab. Nun, wenn David das Bild eines guten Hirten hier darstellt, der kein Mietling ist, sondern der sich um die Herde kümmert, der sich das Ganze etwas kosten lässt, der bereit ist, sein Leben einzusetzen. Und dieses Bild wir übertragen können auf den Herrn, unseren Hirten. Wie viel mehr, denkst du, wird sich der Herr mit den Widrigkeiten herumschlagen, mit den Problemen, mit den Löwen, mit den Bären, die dich angreifen, mit den Goliaths, die dir das Leben schwer machen wollen? Wenn er sie kommen sieht. Wir haben manchmal dieses völlig unsinnige Bild, dass wir mit den Problemen alleine stehen. O Herr, wo bist du jetzt in diesem meinem Problem? Dabei ist es die Aufgabe des Herrn. Und hat der Herr gesagt, das ist meine höchst eigene Aufgabe, dein Hirte zu sein, gerade jetzt, gerade in dieser Situation, um diesen Bären zu verfolgen, um diesem Löwen nachzulaufen. Und wenn er nicht weichen will, dann erschlage ich ihn. Wenn David in der Lage war, das zu tun im Natürlichen, was denkst du, ist Gott nicht in der Lage, das zu tun im geistlichen Bereich? In den Dingen, wo es uns betrifft, sei es im natürlichen Leben, sei es, was unsere Seele betrifft oder auch im geistlichen Bereich. Diese Dinge müssen wir verstehen und übertragen und sie uns auf der Zunge zergehen lassen. Ein Grund, warum ich euch sage, lernt diesen Psalm auswendig, lernt überhaupt Schriftstellen auswendig, ist der, dass du dich morgen hinsetzen kannst in deiner stillen Zeit und deine Augen schließen kannst und sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Vielleicht kommst du gar nicht weiter als Vers 1. Wie auch wir heute Morgen nicht weiterkommen werden als Vers 1. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir diese Predigt fertig bringen, die ich mir hier zurechtgelegt habe. Macht nichts. Halleluja. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und je mehr du das tust, und weißt du, mit Psalm 23 ist es nicht schwer, das zu tun. Es ist ein Psalm, der dir auf der Zunge zergeht. Das ist ein Psalm, der runtergeht wie Öl. Und du sitzt da so morgens auf deinem Stuhl und bekennst leise vor dich her, vielleicht auch laut, hörbar für dich, für den Teufel, für den Herrn. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weißt du, was dann passiert? In deinem Inneren entsteht ein Bild davon, dass der Herr, der lebendige Gott, Jahwe, tatsächlich dein Hirte ist. Und das verändert alles. Wenn du den Herrn anfängst, als deinen Hirten zu sehen, dann werden deine Probleme wirklich klein. Dann wird der Löwe und der Bär wirklich klein. Dann wird Goliath wirklich klein. Aber im Sinn von manchen Christen ist Goliath größer als Gott. Ist Goliath größer als ihr Hirte. Dein Hirte ist kein Mensch. Dein Hirte ist nicht David. Sondern dein Hirte ist der Herr. Psalm 37, Vers 3. Und zwar lese ich diesen Vers nach der King James Version übersetzt, weil sie hier einen anderen Aspekt betont. Wir hatten, ich weiß nicht, ob du da warst, bei unserem ersten Gottesdienst hier in diesen neuen Räumen, wo ich ohne Verstärkung, ohne Mikrofon eine Predigt über Psalm 37 gehalten habe. Und Vers 3 kam auch vor. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, so wirst du im Land wohnen und wahrlich, du sollst geweidet werden. In den deutschen Übersetzungen heißt es, vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land und übe oder hüte Treue. Das ist ein anderer Aspekt, eine andere Sichtweise. Aber die King James Version übersetzt hier, und ich meine, das könnte sogar die bessere, die richtigere Übersetzung sein. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, so wirst du im Land wohnen. Möchtest du im Land wohnen? Und ihr versteht schon, was das bedeutet. Das heißt nicht, wir wohnen ja sowieso da. Er wollte da jetzt wieder von mir. Ich wohne ja da. Ich bin Schweizer. Richtiger Schweizer. Im Land wohnen, gemäß biblischer Sprache, bedeutet, dass du gut wohnst in diesem Land. Dass du dieses Land einnimmst, weil es dein Land ist, weil es dein Erbteil ist vom Herrn. Weil du zum Herrn gesagt hast, Herr, gib mir dieses Erbe, Herr, gib mir diesen Berg, dass ich ihn in Besitz nehmen kann, dass ich Menschen mit mir nehmen kann ins Reich Gottes, dass Menschen durch mich gesegnet werden können, weil du mich gesetzt hast hier als einen Segensbringer. Und wenn du das tust, so wirst du im Land wohnen und wahrlich, du sollst geweidet werden. Warum werden manche nicht geweidet? Warum hast du das Gefühl, dass manche sind wie Schafe, die keinen Hirten haben? Ganz einfach, sie wollen nicht im Land wohnen. Sie sind dauernd auf der Suche nach einem noch besseren Land. Ich rede in Bildern, ihr versteht das. Sie sind dauernd auf der Suche nach dem Neuesten, nach dem Schönsten, nach dem Besten, nach dem noch Besseren, nach dem noch Grüneren. Und so wirst du nicht geweidet werden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, aber er wird mir kein Plastikgras einlöffeln. sondern er möchte, dass ich das Gras fresse, das vor mir ist. Er möchte, dass ich im Land wohne. Er möchte nicht, dass ich ein Träumer bin. Er möchte nicht, dass ich ein Fantast bin. Die Grenze zwischen eine Vision haben und ein Fantast sein ist im Reich Gottes manchmal sehr, sehr schmal. Wisst ihr, ich kenne viele Leute, wenn ich sie fragen würde, hast du eine Vision für dein Leben? Oh ja, Bruder, Halleluja, was der Herr mir gesagt hat, was der Herr mir gezeigt hat. Und ich werde dies und ich werde das. Und alle werden mich kennen und alle werden mich sehen. Du bist ein Fantast. Du hast keine Vision, sondern du bist ein Fantast. Wenn du nicht anfängst, das, wozu du dich berufen glaubst, im ganz Kleinen, anfangen umzusetzen. Um diesen Schritt wird niemand herumkommen. Niemand. Prediger 12, Vers 11. Eine weitere Stelle, eine sehr interessante Stelle, wo ebenfalls dieses hebräische Verb ra, hüten, weiden, vorkommt. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel. Treiberstachel, das ist dieses Gerät, von dem Paulus sagt, in der Apostelgeschichte, oder wo der Herr zu ihm spricht, besser gesagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Der Treiberstachel, womit man Tiere führt und darauf achtet, dass sie nicht vom Weg abkommen. Wenn sie in eine falsche Richtung ausschlagen wollen, dann kommt der Treiberstachel und sie treiben sich selbst durch ihren Ungehorsam diesen Dorn ins Fleisch. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche, sie sind gegeben von einem Hirten. Das ist eine Aussage, die zutrifft auf die Weisheitsliteratur des Alten Testaments, auf die Sprüche, auf die Psalmen, auf das Buch Prediger. Die Dinge, die du hier lernen kannst, die Dinge, die hier gesagt werden. Zum Beispiel in den Sprüchen, da gibt es viele kernige Aussagen, Leute. Gehe hin zur Ameise, du Fauler, zum Beispiel. Oder solche fundamentalen Aussagen wie Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Sprüche 18, Vers 21. Was machst du mit einem solchen Wort? Lässt du das deinen Treiberstachel sein? Oder sagst du, ja, komm. Die Weisheit Salomos, längst überholt. Wer will heute noch von der Weisheit Salomos hören? Ich will lieber die Weisheit von Bill Gates hören. Er war genauso reich oder reicher. Oder ich will lieber die Weisheit von George Clooney hören. Ich kann dir eins sagen, George Clooney mag ein gut aussehender Mann sein, aber Weisheit hat er nicht, nicht im biblischen Sinne. Sonst würde er nicht in Werbespots mitspielen, wo Gott mit Kaffeemaschinen handelt. Hallo? Ich weiß nicht, wie es euch geht, Nespresso in Ehren. Aber diese Werbung ist gotteslästerlich. Das ist nichts anderes als Gotteslästerung. Von welcher Weisheit lassen wir uns treiben? Welche Weisheit wertschätzen wir? Welche Weisheit darf unser Leben bestimmen? Ist es die kernige, die kantige, die manchmal auch stachliche Weisheit der Sprüche, der Psalmen, des Predigers, die manchmal wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel sind in unserem Leben? Ein geistlicher Leiter meiner Frühzeit, meiner christlichen Frühzeit, hat immer gesagt, das war einer seiner Lieblingssprüche, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Wenn du zu ihm in die Seelsorge gegangen bist, das war ein Grund, warum ich habe mich immer gescheut vor diesem Mann. Ich hatte immer so einen heiligen Respekt. Ich wusste genau, komm ihm nicht zu nah, wenn du es nicht ernst meinst. Versuch gar nicht mit ihm ein Gespräch abzumachen, wenn du nicht Nägel mit Köpfen machen willst. Aber weißt du was, immer dann, wenn ich nicht mehr weiter wusste, bin ich zu ihm gegangen, habe mich an ihn gewandt, habe gesagt, komm, lass uns Nägel mit Köpfen machen. Und ein Weg, ich glaube, warum manche den Herrn nicht als ihren Hirten erleben, ist, weil sie die Worte des Herrn, so wie sie hier beschrieben sind, die Weisheit der Sprüche, die Weisheit der Psalmen, die Weisheit des Predigers, beziehungsweise die Weisheit des Wortes Gottes überhaupt gering achten. Vielleicht fragst du dich, Herr, wie weidest du mich? Herr, wie hütest du mich? Herr, wie bist du mein Hirte? Ganz praktisch im Alltag. Lass mich sehen, Herr, wie du mein Hirte bist, mein Hirte sein willst. Wie erkenne ich deinen Weg? Wie erkenne ich, wo die nächste grüne Aue ist? Durch sein Wort. Durch sein Wort. Durch sein Wort. Nicht durch eine Erscheinung. Nicht, oh, Pastor Manfred hat eine neue Serie angefangen. Der Herr ist mein Hirte. Herr, bitte erscheine mir als der Hirte. Herr, ich bin bereit, dich zu sehen. Als den antiken Hirten mit dem langen Gewand und dem großen Hirtenstab. Herr, zeig dich mir als Hirte. Mäh. Und dann hast du diese Erscheinung und der Herr trägt dich wie ein Lämmlein auf seinen Armen. Das ist nicht die Art und Weise, wie der Herr uns weidet. Sondern er weidet uns, indem er uns Nahrung zeigt durch sein Wort. Indem er uns führt und leitet durch sein Wort. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Markus 2, der Vers 25. Kommt zum nächsten Punkt. Und er spricht zu ihnen, Jesus, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Eine Stelle, die habe ich erst heute Morgen gefunden und sie noch eingefügt, weil sie so gut passt, weil sie einen scheinbaren Widerspruch aufzeigt. Jesus selbst sagt hier über David zu seinen Jüngern, beziehungsweise zu denen, die ihn hinterfragt haben, weil seine Jünger Ähren ausrauften am Sabbat, zu ihnen sagt er, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Nun, ich dachte, David hätte gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wann hat David diesen Psalm sehr wahrscheinlich geschrieben oder möglicherweise geschrieben? Als er auf der Flucht war von König Saul. Als er nicht mehr am Königshof die Zither spielte, sondern als er auf der Flucht war vor dem Speer Sauls. Und in Not war und Mangel litt. Da hat er im Glauben, in seinem Glauben, in dem, was er wusste vom Herrn, zum Herrn gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, obwohl wir im Moment alles mangelt. Lass uns die Geschichte anschauen. Worauf nimmt Jesus Bezug, habt ihr nie gelesen? Wann hast du zum letzten Mal gelesen, was David tat, als ihn hungerte, ihn und die, die mit ihm waren? 1. Samuel, Kapitel 21, Abvers 2. Und David kam nach Nob zum Priester Ahimelech. Und Ahimelech kam David aufgeregt entgegen und sagte zu ihm, warum kommst du allein und niemand ist bei dir? Dieser Priester war David wohlgesonnen. Und David antwortete dem Priester Ahimelech, der König hat mir eine Sache geboten und sagte zu mir, niemand soll irgendetwas von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Die Leute aber habe ich an den und den Ort beschieden. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote in meine Hand oder was sich sonst vorfindet. David war dreist. Er hatte Kühnheit, er forderte, was er brauchte. Und der Priester antwortete David und sagte, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, sondern nur heiliges Brot ist da. Die Rede ist von den Schaubroten, die ausgestellt wurden im Tempel, als Symbol für die Versorgung Gottes während der Wüstenwanderung. Der Priester antwortete David und sagte, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, sondern nur heiliges Brot ist da. Wenn sich nur die Leute der Frau enthalten haben, also offensichtlich durfte man dieses Brot essen, wenn man zuvor keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat. Und David versichert, David antwortete dem Priester und sagte zu ihm, ja, denn eine Frau ist uns seit gestern und vorgestern, als ich auszog, versagt gewesen. Wir sind auf der Flucht, wir haben keine Frau. Und die Leiber der Leute sind heilig. War das noch ein gewöhnliches Unternehmen, wie viel mehr werden sie heute an ihrem Leib heilig sein? Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, denn dort war kein anderes Brot als nur das Schaubrot, das vor dem Herrn nur weggenommen wird, wenn frisches Brot hingelegt wird, an dem Tag, da man es wegnimmt. Es war aber dort an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen vor dem Herrn mit Namen Doeg, der Edomiter. Er war Aufseher über die Hirten Sauls. Und David sagte zu Ahimelech, ist nicht hier unter deiner Hand ein Speer oder ein Schwert? Also hat er auch keine Waffen. Es mangelte ihm nicht nur an Brot, es mangelte ihm auch an Waffen. Denn ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil die Sache des Königs dringend war. Also er flunkert hier ein bisschen. Er war nicht im Auftrag des Königs unterwegs. Und der Priester sagte, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, es ist in ein Oberkleid gewickelt hinter dem Ephod. Wenn du dir das nehmen willst, so nimm es. Denn außer diesem ist kein anderes da. Und David erwiderte, seinesgleichen gibt es nicht. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu dem, was wir heute Morgen noch tun möchten, nämlich den Zehnten erheben. Du magst sagen, David hatte Mangel. Er hatte Mangel. Jesus selbst sagt, was tat David, als er Mangel hatte? Er ging hin und forderte das, was ihm gehörte. Nun, das kannst du nicht eins zu eins übertragen, vielleicht auf deine Situation. Also ich möchte dir nicht unbedingt anraten oder empfehlen, wenn du extrem Mangel hast, hierher zu kommen und zu sagen, so Pastor Manfred, jetzt gib mir etwas von meinem Zehnten zurück. Das werden wir nicht tun. Aber ich kann dir Folgendes anraten. Wenn du ein Zehntengeber bist und wenn du heute Morgen deinen Zehnten ins Haus Gottes bringst, dann hast du alles Recht der Welt, mit derselben Kühnheit, wie David es hier tat, aufzutreten und zu sagen, es soll das zu mir kommen, was ich brauche, was ich benötige, was mir gehört. Sind Brote da? Selbst wenn es heiliges Brot ist. Der Herr hat nur heiliges Brot für dich. Seine Versorgung für dich ist heilig. Wir denken manchmal, die reden so viel von so profanen Dingen wie Geld und Versorgung. Darf ich dir etwas sagen? Weil der Herr dein Hirte ist, ist es ihm ein heiliges Anliegen, dass du versorgt bist. Er hat es sich alles kosten lassen. Er hat seinen Sohn Jesus gegeben, damit du keinen Mangel haben musst. Sag nie wieder, meine Versorgung, mein Geld ist dem Herrn nicht wichtig. Es ist ihm heilig. Genauso wie ihm dein Zehnter heilig ist, ist es ihm auch heilig, dass die Tore des Himmels für dich geöffnet werden. Dir ermangelt es an Waffen. Auch das ist ein sehr schönes Bild. David kommt, hat keine Waffe dabei. Rein zufällig, könnte man sagen, befindet sich dort das Schwert seines größten Feindes. Seiner größten Heldentat. Wofür ist das ein Bild? Ich glaube, dass der Herr dir in Situationen des Mangels oder der Probleme, dass er dich hinweist auf einen vergangenen Sieg. Und wenn du diesen vergangenen Sieg wieder vor Augen hast und dich erinnerst, da war doch dieses Schwert, das ich diesem Feind abgenommen habe, es war das beste Schwert, das man sich denken kann, dann kannst du diese Waffe für dich und deine eigenen Zwecke instrumentalisieren. Mit anderen Worten, die Schlacht, die du schon einmal geschlagen hast, befähigt dich, auch die nächste Schlacht zu schlagen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und das, was Jesus sagt über David, ist kein Zugeständnis in dem Sinne, dass er meint, ihr werdet halt doch Mangel haben. Müsst ihr halt Zähne beißen und durchgehen. Nein, sondern Jesus selbst gibt ja die Antwort. Habt ihr nicht gelesen, was er tat? Er ging in das Haus Gottes und holte sich, was er brauchte. Komm mit dieser Haltung ins Haus Gottes. Komm nicht mit einer Haltung ins Haus Gottes, ich muss abliefern. Ich muss etwas bringen, ich muss etwas geben. Weißt du, ein Grund, warum im Mittelalter die Leute den Zehnten nicht mehr verstanden haben und ihn nur noch aus Pflicht gaben, natürlich ein völlig falsches Konzept, nicht mehr die Geistlichkeit empfing den Zehnten, sondern die Landvögte und so weiter. Das hatte nichts mehr mit dem zu tun, wozu Gott den Zehnten ursprünglich gesetzt hatte. Aber die Haltung der Leute spielt auch eine wichtige Rolle. Weißt du, du kannst eine Forderung, eine Abgabe als dem Herrn geben und dabei noch gesegnet werden. Wenn du deine Steuern zahlen musst zum Beispiel, zahl sie doch nicht mit zusammengekniffenem Mund und zusammengebissenen Zähnen, denn so halt der Staat, wann er will. Nein, sondern gib deine Steuern, zahle deine Steuern mit Freude. Das ist ein Konzept, das wahrscheinlich manchem ziemlich fremd ist, aber ich kann dir sagen, es hilft. Es hilft. Halleluja. Lebst du gerne in diesem Staat? Lebst du gerne in diesem Land? Geh mal Regina besuchen in Jericho, wenn du wissen möchtest, wie es auch sein kann, rein äußerlich. Regina ist dort gesegnet, weil sie vom Herrn dort gesetzt ist. Aber ich kann euch sagen, die sogenannten besetzten Gebiete, diese Flüchtlingslager der Palästinenser, das sind echte Lager. Dort hast du keinen Luxus, dort hast du keinen hohen Lebensstandard. Das ist etwas ganz anderes als hier. Wir sind so gesegnet mit dem, was wir hier haben. Lasst uns auch den Staat segnen. Aber lasst uns vor allem die Gemeinde segnen und das Reich Gottes, das möchten wir heute Morgen tun, tut es von ganzem Herzen und tut es in dem Wissen, ich hole dann meine Beute ab, wenn ich meine Beute brauche.